Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema ist weiterhin Bodhidharma. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Wie bei jedem Thema beginne ich ja gerne mit dem Thema Hermeneutik, also schauen, welche Texte gibt es, welche Autoren haben übersetzt. Aus welcher Perspektive haben diese Autoren übersetzt, sodass man ein bisschen mitbekommt, wer dabei war, ein bestimmtes Bild von, in unserem Fall, Bodhidharma zu kreieren. Ich beginne mal mit dem Buch, was ich am spannendsten finde, ist von Red Pine und den kennen wir eigentlich schon. Das war so ein Amerikaner, der auch in China war, der dann nach Taiwan gegangen ist, dort, ich glaube, ein Jahr in einem Kloster war, Chinesisch gelernt hat und dann so viele Texte übersetzt. Und zwar aus einer buddhistischen Perspektive, sage ich jetzt mal, also aus einer existenziellen Perspektive, also so ähnlich, wie wir auch mit Texten umgehen. Das heißt, immer so die Frage, was sagt mir der Text für meine eigene Praxis? Wie interpretiere ich den aus meiner eigenen Perspektive und nicht wissenschaftlich philologisch? Sein Buch, also The Zen Teaching of Bodhidharma, ist, finde ich, ein Klassiker. Und das Spezielle an diesem Buch ist auch das chinesische Original. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also da ist das chinesische Original sozusagen mit abgedruckt, sodass man die Kernbegriffe nachschauen kann, was ist so der chinesische Begriff und wie ist der von Red Pine übersetzt worden. Und dann ist dieses Buch auch ins Deutsche übersetzt worden, das, glaube ich, habe ich auch schon drüber gesprochen, von einer Schweizer Zen-Nonne, glaube ich. Und zwar, das ist die Agathe Weidler. Die hat eine deutsche Übersetzung gemacht. Da ist dann natürlich immer das Spannende, was kommt dann raus, wenn jemand eine englische Übersetzung, die eigentlich eine Übersetzung eines chinesischen Textes ist, dann aufs Deutsche übersetzt. Also ich finde die deutsche Übersetzung auch gut, aber so bei so Kardinalbegriffen hat man hier im Deutschen nicht mehr die Möglichkeit nachzuschauen, was ist da im Chinesischen. Und da finde ich, ist dann die Übersetzung schon wieder ein Schritt zurück. Also weil hier gibt es die chinesische Originalübersetzung nicht dabei. Das ist, finde ich, schwach, aber wenn man nur den Text lesen möchte, dann ist das okay, denke ich mir. Das Interessante an den Texten, die also jetzt so überliefert sind, ist, es gibt auch hier keinen Originaltext von Bodhidharma. Es gibt einen Text, wo man glaubt, der ist sehr, sehr nah an Bodhidharma, und zwar der von einem seiner Schüler niedergeschrieben wurde. Das ist der Text Zwei Zugänge, Vier Praxen. Also die meisten Texte haben gar keine offiziellen Titel. Und den würden wir uns auch hier anschauen. Vielleicht fangen wir da heute noch an, wenn wir Zeit haben. Und die anderen Texte sind alle so im Nachhinein geschrieben. Und man geht davon aus, die sind eigentlich nicht ursprünglich von Bodhidharma oder von dem engsten Umfeld, sondern die sind irgendwie dazugekommen. Und trotzdem ist es ein nettes Büchlein. So, dann gibt es der wissenschaftliche Standard, sage ich mal, meines Wissens, ist von Jeffrey Broughton, The Bodhidharma Anthology. Und das sind die gleichen Texte auf Englisch, aber die sind philologisch genauer übersetzt worden als Red Pine. Also Red Pine hat natürlich auch mit dem Original gearbeitet, aber es ist besser lesbar. Pine hat sozusagen von einem Praxisaspekt die Dinge übersetzt, also damit sie Relevanz für die eigene Praxis haben. Und der hier hat das sozusagen philologisch sehr genau übersetzt. Insofern ist das, wenn man sich also mit dem Text wissenschaftlich beschäftigen möchte, ist das die Grundlage. Und dann habe ich einen Text mitgebracht, der eigentlich gar nichts mit Ursprungstexten von Bodhidharma zu tun hat, aber der für unsere deutsche Rezeptionsgeschichte in der Weise interessant ist, weil das ein Deutscher ist, der einige Zen-Texte ins Deutsche übersetzt hat und der selbst auch Sinologe war und der einfach eine sehr spannende Biografie hat und der hat ein Buch geschrieben, das nennt er Das Leben des Bodhidharma und das ist eigentlich so eine Art Roman, Ich habe ein bisschen mehr davon erwartet, aber es ist halt auf, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Ding hat. Auf 250 Seiten erzählt er so ein bisschen die Geschichte drumherum, wie das halt so, wie er sich das vorstellt. Also es ist rein fiktional. Der Kern sind natürlich die Dinge, die man vom Bodhidharma kennt. Also, dass er halt also der 28. indische Patriarch war, dass er nach China kam, dass er an dem Hof von Kaiser Wudi kam, dass es da diesen Dialog gab, das Unverständnis auf Seite des Kaisers und dass sich Bodhidharma dann zurückgezogen hat. Das ist ja so die Grundstruktur. Und das hat er dann in Form eines Romans verarbeitet. Und ich habe ihn deswegen rausgesucht, weil ich finde, er eine sehr spannende Biografie hat. Und das ist irgendwie auch Zeitgeschichte, finde ich. Und da gehe ich jetzt mal die einzelnen Punkte durch. Also erstmal ist es ein Österreicher. Insofern für uns schon mal ganz interessant, so ein bisschen lokalpatriotisch. Und der ist, wann ist er eigentlich geboren? 1916 ist er geboren in Wien-Hitzing, in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie und hat also Medizin angefangen zu studieren und ist dann 1938, hat er auf die Philosophische Fakultät übergewechselt und er war Jude und nach dem Anschluss 38 ist er sozusagen, weiß ich nicht, ob er dann noch studieren konnte oder nicht. Auf jeden Fall ist er auf dem Seeweg nach Shanghai ausgewandert. Und Shanghai, also China, war der Ort, wo ganz viele europäische Juden geflüchtet sind, weil dort wurden sie sozusagen nicht verfolgt. Also es war ein Ort, der noch Juden aufgenommen hat. Und die Parallele, die für uns ja auch ja, interessant ist, sage ich mal, die Ayakema, wenn ihr euch erinnert, also die buddhistische Nonne, wo meine Lehrerin, die Ursula Leyen, von ihr autorisiert wurde, die hat eine ähnliche Geschichte. Die ist auch, also war eine deutsche Jüdin und ist auch geflüchtet nach Shanghai. Also die waren sozusagen in dem gleichen Kontext dort unten. Dort hat er dann also einerseits erste Kontakte mit buddhistischen Klöstern gehabt und ja, dann war er verheiratet und in dem Kontext hat er auch also Chinesisch gelernt. Dann kamen die Japaner, dann ist sozusagen das Problem von seinem Jüdischsein wieder aktualisiert worden. Und dann ist er untergetaucht in einem buddhistischen Kloster. Die haben ihn versteckt. Und dann, nach dem also Bürgerkrieg mit Mao Zedong, ist er also dort geblieben. Also hat ursprünglich für die andere Seite gearbeitet, aber dann hat er 1960 an der Universität von Hangzhou, also ich nehme mal an, das ist Festlandchina, Englisch an der Universität unterrichtet. Und mit der Zeit sind die Repressionen in also Festlandchina immer stärker geworden, sodass er dann ausreisen wollte. Aber offensichtlich konnte man nicht einfach so ausreisen aus China, selbst wobei er selbst ja Österreicher eigentlich war. Und er hat dann also eine sehr spannende also Route genommen, und zwar über Nordkorea, Burma, Großbritannien, Belgien und dann ist er in die DDR gelandet und hat dort dann auch an der Universität, am Ostasiatischen Institut der Humboldt-Universität in Berlin, hat er also dann unterrichtet und hat auch gelegentlich Vorträge an der Diplomatischen Akademie in Wien gehalten, war also in Kontakt mit Rudolf Kirchschläger, mit, ja, also Bruno Kreisky hat er gekannt, also war irgendwie ziemlich gut vernetzt und hat dann also so im Zuge, als in den 80er Jahren China sich geöffnet hat über Deng Xiaoping, also wo sie also sich dem Kapitalismus geöffnet haben und eine totale Industrialisierung oder ja, also initiiert haben. Also in dem Zusammenhang hat er dann also so ein bisschen diese Kontakte zwischen Österreich und Deutschland und Peking aufgearbeitet, also aufgebaut oder gefördert, weil er offensichtlich dort Leute kannte. Und dann gibt es einen großen Einschnitt, und das ist jetzt interessant, 1994 kam heraus, dass er also ehemaliger Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR war. Das heißt also, er war Spitzel und das hat jetzt dazu geführt, dass er natürlich gefragt wurde, was hat er da wirklich gemacht und so. Und er hat das zwar bestätigt, dass er das gemacht hat, aber, und das steht jetzt hier in diesem Wikipedia-Eintrag, ohne dies jedoch öffentlich zu bereuen. Jetzt mag man denken, was man möchte. Offensichtlich hat er sich mit der Ideologie, also ursprünglich kam er aus einem sozialdemokratischen Haus, dann war er im Mao Zedong-China, war also immer noch kommunistisch und ist ja dann auch bewusst in die DDR gegangen, was halt auch kommunistisch war oder real sozialistisch. Aber was sozusagen einen sehr stark stalinistischen Einschlag hatte. Und, ja, und in dem Kontext hat er offensichtlich sein Umfeld, sprich also auch in Österreich, Leute bespitzelt und sozusagen Berichte über Menschen gesammelt und geschrieben. So. Dieser Einschnitt hat dazu geführt, dass er sich dann in das Waldviertel zurückzog. Und dort hat er also seine letzten Lebensjahre verbracht. Also immerhin war er da ja schon 80 oder sowas, als das rausgekommen ist. Und dort hat er dann angefangen, sich mit Buddhismus intensiver zu beschäftigen. Das heißt, er hat ein großes Buch übersetzt, das Bien Lu. Das ist eine Koansammlung mit 100 Koans und die hat er ins Deutsche unmittelbar übersetzt. Und das Interessante an dieser Übersetzung ist, es ist eine Übersetzung, wo die Sprache wirklich also nicht dem aktuellen buddhistischen Mainstream, westlichen Mainstream-Standard entspricht, sondern er hat ein bisschen so eine eigene Sprache entwickelt. Und das merkt man. Das heißt also, er war nicht wirklich so in dieser buddhistischen Szene, die so in den 70er Jahren in Amerika angefangen hat und wo dann viel publiziert wurde und so diese Szene, wo wir ja sozusagen auch so ein Ableger davon sind, also von Kabat-Zinn und Co., sondern er hat da so einen ganz eigenen Weg, ist er da gegangen und auch in seiner Sprache und auch in seiner Übersetzung und das spiegelt sich dann auch hier in diesem Buch wieder. Das heißt, das war so, ja, also das finde ich eine also sehr spannende Biografie, ein sehr spannendes Leben. Ja, also, und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also das ist dieses Buch. Okay, dann haben wir so, glaube ich, ein bisschen genug Hermeneutik. Dann gehen wir zu diesem also zu dem, was wir also im Dezember uns ja bei dem Einstieg mit Bodhidharma uns angeschaut haben, da gab es ja diesen Vierzeiler, eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften, unabhängig von Wort und Schriftzeichen, unmittelbar des Menschen Herz zeigend, die eigene Natur schauen und Buddha werden. Das war ja so die Kurzzusammenfassung von dem Ansatz von Bodhidharma. Und daran knüpfe ich jetzt an, indem ich diesen Text, indem wir uns diesen Text anschauen. Hier habe ich noch das chinesische Original mitgebracht. Also, also das sieht dann so aus. Das heißt, das sind dann immer so Zeilen. Ich schreibe von oben nach unten, von links nach rechts. Also da habe ich dann die wichtigen Begriffe so angemalt, damit ich da weiß, wo ich im Text bin und damit ich dann nachschauen kann, was dann im Original benutzt wurde. Das sind dann so die Kleinigkeiten. Ja, so. Ich beginne mit dem Text. Also hier heißt die Überschrift Abhandlung über die zwei Zugänge und die vier Praktiken. Und das ist der Text, der am nächsten an Bodhidharma anknüpft. Sagt man. Wie auch immer. Und dieser Text hat zwei Teile. Das heißt, der erste Teil sind die zwei Zugänge und der zweite Teil sind dann die vier Übungen oder die vier Praktiken. Und der erste Teil lese ich einfach mal ein Stück vor. Also der Eintritt in den Weg, und der Weg ist jetzt das Original, im Chinesischen steht natürlich für Weg, steht das Dao. Das heißt, das hat er, diesen Begriff, den chinesischen Begriff hat er sozusagen übernommen in der Vieldeutigkeit. Und jetzt kann man schon anfangen zu interpretieren. Meinte er eigentlich nur den Weg, also im buddhistischen Sinne von Marga, der Weg, der achtfache Pfad, ja, also da, wo man sich drauf bewegt, oder meinte er den Begriff des Dao, so wie er im Daoismus benutzt wird, sprich als spirituelles Prinzip? Weiß man nicht genau, ist halt so. Also das ist so, kann man nicht genau sagen, worauf er sich bezog. Aber schauen wir mal weiter, wie der Text weitergeht. Also der Eintritt in den Weg geschieht auf vielerlei Weise, doch lässt er sich zusammenfassend in zwei Arten gliedern. Den Eintritt durch das Prinzip und den Eintritt durch die Praxis. Der erste Punkt ist Eintritt durch das Prinzip. Und Prinzip ist jetzt die deutsche Übersetzung für den chinesischen Begriff Li. Und Li bedeutet ursprünglich, war das die Maserung von einem Jadestein. Also Jade ist ja so ein Stein und der hat so eine bestimmte Struktur. Eine Maserung ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Sagt man bei Holz sagt man Maserung, ich weiß nicht, aber bei Steinen auch. Also das sind sozusagen so das Muster oder wie auch immer. Und das heißt, der Begriff Li beschreibt also das Muster, wie etwas funktioniert. Und das meint dieser Begriff Prinzip. Also das meint dieser Begriff Li hier in dem Text und ist im Deutschen mit Prinzip übersetzt worden, aber es ist die Frage, ob das ein guter Begriff ist. Also es meint eigentlich Grundstruktur. Das ist nämlich wichtig, weil wir haben im Buddhismus und auch im Daoismus und auch Konfuzianismus, bin ich mir jetzt unsicher, aber ja, eigentlich schon, weil also in der chinesischen Philosophie und Religionen haben wir, so wie auch im Buddhismus, haben wir die Idee, dass der Kosmos nach einem bestimmten Prinzip funktioniert. Und dieses Prinzip ist also im chinesischen Li und im Buddhismus wird das Dharma genannt. Ja, und also insofern ist also die buddhistische Praxis ja nichts anderes, als dass man sich diesem kosmischen Prinzip, entsprechend dem kosmischen Prinzip, sich verhält. Und eines dieser Prinzipmerkmale innerhalb des Buddhismus ist das Karma, ist die sozusagen die moralische Verstrickung unserer Handlungen mit den Folgen unserer Handlungen. Und da wird gesagt, das ist also nicht nur eine menschliche Projektion, sondern das ist ein kosmisches Prinzip oder kosmische Funktionsweise, kosmische Struktur. Und die gleiche Vorstellung, also die ähnliche Vorstellung finden wir im Chinesischen wieder, und zwar schon im I Ching, also in dem ältesten Text, auf den sich, also I Ching ist das Orakelbuch, und auf das I Ching bezieht sich der Konfuzius als auch der Laozi. Das heißt, die ganze chinesische Kultur bezieht sich alles auf dieses Buch I Ching, und dort wird schon beschrieben, dass der Kosmos nach einem bestimmten Gesetz funktioniert, und das I Ching sagt ja, dass man mit Hilfe des I Chings sozusagen herausfinden kann, wie diese Struktur, wie diese Funktion funktionieren, das Kosmos funktioniert, damit man dann entsprechend Also damit man sozusagen in Resonanz mit dieser Gesetzmäßigkeit leben kann. Das heißt, wenn man entsprechend dem kosmischen Gesetzen lebt, dann ist man im Fluss mit der Welt, mit dem Kosmos, mit dem Dao. Wenn man sozusagen entgegen dieser grundsätzlichen Struktur lebt oder Gesetzmäßigkeiten lebt, dann ist man also nicht im Fluss und dann kriegt man alle möglichen Probleme. Und das ist so die Grundidee eigentlich in der chinesischen Philosophie als auch im Buddhismus, müsste man eigentlich sagen. Und das wäre etwas, wo beide, als sich beide also in China getroffen haben, sprich der indische Buddhismus nach China gekommen ist, da waren Ähnlichkeiten. Ja, so ein ähnliches Verständnis. Nicht ein gleiches Verständnis, aber ein ähnliches Verständnis. Und das ist dann für uns natürlich auch interessant, also dann im Zen-Buddhismus dann weiter zu verfolgen. Das heißt, wer durch Belehrung zur Einsicht gelangt, gelangt zu tiefem Vertrauen und erfährt, dass alle Wesen dieselbe wahre Natur besitzen. Und das ist sozusagen die Behauptung, dass ein Grundmerkmal dieser kosmischen Struktur ist, dass alle Wesen die gleiche Natur haben. Dass alle Wesen, so könnte man das dann in der Terminologie von Thich Nhat Hanh übersetzen, dass alle Wesen miteinander vernetzt sind. Dass es sozusagen keine Trennung zwischen den Wesen gibt. Also dass alle Wesen die gleiche Natur haben, oder man kann die wahre Natur oder gleiche Natur, kann man auch übersetzen mit Buddha-Natur. Also buddhistische Interpreten haben das sozusagen dann gesagt, okay, ein kosmisches Prinzip besteht darin, dass alle Menschen die Buddha-Natur besitzen. Und auch dort ist sozusagen dann wieder die Verbindung hergestellt miteinander. Diese wahre Natur ist jedoch durch falsche Vorstellungen verdeckt und kann daher nicht klar erkannt werden. Falsche Vorstellungen kennen wir auch. Das sind die Vorstellungen von, dass ich getrennt bin, also von starker Egozentrik. Die Vorstellung, dass ich mein Glück dadurch erreiche, dass ich meinen Sinnen fröne, sage ich jetzt mal, dass ich also versuche, Glück über sinnliches Vergnügen zu erreichen, dass ich versuche, Glück über Anerkennung zu erreichen. Also all diese, also die Stoa würde sagen, Fehlinterpretationen führen nicht wirklich zum wahren Glück, sondern das wirkliche Glück führt dazu, dass man erkennt, dass man selbst Buddha-Natur hat und dass man dieses Potenzial im Alltag auch manifestieren kann. Und diese Einsicht löst also alle oder hilft sozusagen, diese falschen Vorstellungen aufzulösen, die es verhindern, im Alltag wirklich unser volles Potenzial zu manifestieren. Diejenigen, die das Falsche zurückweisen, also die sozusagen diesen falschen Ideen nicht auf den Leim gehen, sich dem Wahren zuwenden, das ist die eigene Buddha-Natur, und vor einer Wand meditieren, realisieren unerschütterlich die eigene Nicht-Existenz und die Nicht-Existenz aller anderen, ohne sich an Worte und Schriften zu klammern. So, jetzt haben wir da mehrere Dinge. Also das Falsche zurückweisen ist klar, sich dem Wahren zuwenden ist die eigene Buddha-Natur und vor einer Wand meditieren bezieht sich auf die Praxis von Bodhidharma. Also der hat, als er ja sich, also als er den Hof von Bodhi verlassen hat, hat er sich in die Berge zurückgezogen und hat dann in einer Höhle, ich glaube 6 Jahre, vor einer Wand meditiert. Das heißt, dass darauf bezieht sich, nehme ich mal an, vor einer Wand meditierend. Und was man realisiert durch die Meditation ist, dass die Trennung, so wie wir real oder realistisch die Welt wahrnehmen, dass das einfach eine Projektion unseres eigenen Geistes ist. Dass diese Trennung in Wirklichkeit nicht wirklich funktioniert, also nicht wirklich existiert. Und dadurch realisieren wir die Nicht-Existenz von uns. Das meint die Nicht-Existenz von unserer egozentrischen Wahrnehmung als getrennte Einheit. Das meint Nicht-Existenz von uns. Und wenn wir mitkriegen, dass wir Teil eines Prozesses sind, wo die Teile nicht voneinander getrennt sind, dann ist der Rest auch nicht einzeln existent. Insofern realisieren wir dann gleichzeitig die Nicht-Existenz auch der anderen. Das ist damit gemeint. Also es ist die Erfahrung vom Einssein oder die Erfahrung, dass wir nicht getrennt sind vom Rest der Welt. Und dass nichts voneinander getrennt ist, sondern dass eigentlich alles ein großer Prozess ist. Das ist damit gemeint. Und dann der letzte Teil des Satzes, ohne sich an Worte und Schriften zu klammern, meint, dass Texte zwar hilfreich sind, aber natürlich nur Hilfsmittel. Und es macht keinen Sinn, dass man sich an diese Texte klammert, sondern es geht eigentlich um die Bedeutung, die in den Texten drin steckt. Also es geht nicht um die Texte selbst, sondern es geht um das, was damit gemeint ist. Und zu dem Punkt muss man kommen. Und deswegen braucht man sich auch nicht an die Texte klammern, beziehungsweise die gehen so, also der, also das Jhan geht sozusagen noch einen Schritt weiter, dass sie sagen, also dass ihre eigene Überlieferung außerhalb der Schriften stattfindet, unabhängig von Texten und Schriften. So, wobei ich glaube, dass diese Formulierung etwas damit zu tun hat, in Abgrenzung zu dieser extremen scholastischen Tradition innerhalb des Buddhismus. Ja, also wo man sozusagen jedes Punkt und Komma interpretieren muss und so. Aber wie das wirklich gemeint ist, weiß ja niemand mehr. Sie befinden sich in Übereinstimmung mit dem Prinzip, mit Li. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Also wenn ich realisiere, dass ich Teil des großen Prozesses bin, wenn ich im Fluss bin mit dem gesamten Kosmos, dann bin ich in Übereinstimmung mit diesen kosmischen Prinzipien oder mit den kosmischen Gesetzen. Das ist die Idee dahinter. Nicht unterscheidend, also nicht egozentrisch, nicht spaltend, sondern verbunden sein, still, die Einsichten in diese Dinge passieren also nicht im lärmenden Alltag, sondern die Voraussetzung, um in die tiefere Wahrnehmungsebene zu kommen, ist die eigene innere Stille. Und das ist Teil der Meditation. Das heißt, ein Aspekt von Meditation besteht natürlich immer darin, Gesundheit. Ein Aspekt von Meditation besteht immer darin, dass man erstmal zur Ruhe kommt. Und wenn man zur Ruhe kommt, dann wird der Geist klarer und dann kann man die Dinge besser sehen und sozusagen auch besser spüren, was für einen selbst im Moment wichtig und richtig ist. So, also nicht unterscheidend, still und ohne Tun. Ohne Tun ist wieder ein chinesischer Begriff. Ohne heißt Wu, ein Schriftzeichen, und das zweite Schriftzeichen ist Wei. Das heißt, der Begriff an sich heißt Wu Wei und Wu heißt nicht, also etwas ist nicht existent, und Tun und Wei heißt Tun oder Handeln. Das heißt also, nicht handeln bedeutet, dass wir nicht egozentrisch aus unserer Eingeengtheit handeln, sondern dass wir als Teil des großen Prozesses handeln und dadurch sozusagen, das ist der Begriff, also ein wesentlicher Begriff des späteren Daoismus oder also des Daoismus, das heißt, beschreibt also unser Handeln im Fluss mit dem Kosmos. Diese Art des Handels heißt Wu Wei oder ohne Handeln hier in der Übersetzung. Das nennt man Eintritt durch das Prinzip. Also ich fasse zusammen, das ist der erste Teil des Textes. Dieser Text basiert auf Einsicht, Einsicht in die kosmische Struktur, Einsicht in die Hindernisse, die uns daran hindern, sozusagen unsere eigene Buddha-Natur im Alltag zu manifestieren. Und damit haben wir eigentlich sämtliche Komponenten, die auch unseren Ansatz ausmachen, schon zusammen. Punkt. So, ich würde sagen, wollen wir es so stehen lassen? Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, einen Schnitt zu machen. Vielleicht können wir noch ein bisschen drüber diskutieren. So, danke. Jetzt muss ich wieder rein.